Detektor FM. Zurück zum Thema.
68 war mehr als Straßendemonstrationen, Flugblätter und Theoriedebatten über revolutionären Strategien. Es war ein antibürgerliches Lebensgefühl, scheinbar unbegrenzte Befreiung, eine wilde Suche nach Glück an neuen Gestaden und eine Ahnung, dass jeder selbst Subjekt der Geschichte sein kann.
So beschreibt Gretchen Dutschke-Klotz das Lebensgefühl, das ihre Zeit geprägt hat. Sie war 26 Jahre alt, als sie mit ihren Mitstreitern die autoritären Strukturen an den Universitäten, den Vietnamkrieg und die Konsumgesellschaft in Frage gestellt hat. Ihr Mann Rudi Dutschke gilt als die Galionsfigur seiner Zeit. Vor 22 Jahren hat sie sein Leben in einer Biografie aufgearbeitet. Ihr neues Buch 1968, worauf wir stolz sein dürfen, handelt von einer ganzen Bewegung und wie sie die Welt verändert hat. Und genau darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Frau Dutschke-Klotz.
Hallo.
An den 1968ern scheiden sich ja die Geister, kann man sagen. Viele romantisieren diese Zeit, andere belächeln sie vielleicht als Episode jugendlichen Übermuts, aus dem gar nichts mehr übrig geblieben ist. Sie waren selbst Teil der 68er-Bewegung und für den Untertitel Ihres Buches haben Sie auch ganz schön gekämpft. Worauf kann denn Ihre Generation stolz sein?
Ja, also ich denke, das hat Deutschland wirklich grundlegend verändert. Und zwar, das war vorher ein Land, der vor kurzem aus einer Nazi-Vergangenheit gekommen war, wo viele Reste Nazi-Denkens und auch die Menschen, die überhaupt in der Nazi-Zeit die Regierung hatte, waren immer noch da und noch in Machtpositionen. Also dagegen musste gekämpft werden. Und da wurde auch gekämpft. Und das war ein harter Kampf, um aus einer autoritär strukturierten Gesellschaft in eine antiautoritäre, demokratisierende Gesellschaft zu kommen. Und das haben wir geschafft. Also von autoritär zu antiautoritär und demokratisieren. Und das ist die Gesellschaft, die wir immer noch heute in Deutschland haben. Und ja, also perfekt ist es nicht. Es muss noch viel weiterentwickelt werden. Aber es ist der richtige Anfang.
1968 gab es ja wie heute eben auch zahlreiche Gründe für seine Überzeugungen auf die Straße zu gehen. Was hat denn Sie ganz persönlich dazu gebracht, sich politisch zu engagieren?
Ja, also erstmal natürlich kam ich aus den USA. Da war natürlich zwar auch eine Rebellion und es ging aber über die Probleme, die in den USA waren, aber einiges war ähnlich. Also von der Civil Rights Bewegung ging es auch um ja Rechte für Menschen, die eine schlechte Situation in der Gesellschaft hatten. Während in Deutschland war es gegen diese Hitler-Rassismus. Aber es ging auch um die bürgerliche Gesellschaft, die einfach nicht zuließ, dass man andere Wege, also das war eine Konformität, die einen gezwungen hat, nur so zu sein, eine autoritäre Gesellschaft gerichtet. Das war auch in den USA zu der Zeit. Also da war Ähnlichkeiten, die wir einfach, wo man gleich anschließen konnte.
Sie betonen in Ihrem Buch ja, dass die sogenannte Zeit der sexuellen Befreiung vor allem die sexuelle Befreiung des Mannes bedeutet hat. Frauen wurden eher als so nettes Beiwerk betrachtet. Wie haben die 68er denn die Emanzipationsbewegung der Frauen geprägt?
Also es fing natürlich an, erst musste man bewusst sein, dass die Situation so war. Für mich, da ich aus den USA kam, war es in den USA zu der Zeit anders. Und ich war erstmal ziemlich erschrocken, wie die Frauen da in Deutschland behandelt wurden. Ich habe Rudi das auch erzählt. Er hat vielleicht an dieses Problem gar nicht gedacht, denn er war ja keine Frau. Aber als ich ihm das erzählte, dann hat er schon begriffen, was ich als Problem da sah. Aber das hat eine Zeit gedauert. Also erst haben wir versucht mit kleinen Dingen, kleine Frauenarbeitskreise. Also meine Idee war auch die Kommune. Das hatte ich erst von den USA gelesen, dass es sowas entwickelte. Ich dachte, dass eine Kommune könnte vielleicht die Situation der Frauen verbessern, indem alle Menschen gleichmäßig die Verantwortung hatten für das Haushalt, für Kinder, aber auch für das Lesen und die theoretische Arbeit und die politische Arbeit. Und das haben wir versucht dann erstmal auch im Gang zu setzen. Das war schon 66. Aber die richtige Frauenbewegung, das begann erst 68, als die Frauen richtig rebelliert hatten Und gegen die Männer im SDS, ja, einfach, das fing an mit einem Tomatenwerf auf diesen Männer, Macho-Figuren, so mehr oder weniger. Ja, und dann ging es los.
Die Kommune, von der Sie gerade gesprochen haben, die hat ja auch die freie Liebe gelebt und polyamoröse Beziehungen vielleicht auch. Sie und Ihr Mann haben schon sehr früh geheiratet. Wie hat das zusammengepasst für Sie?
Also mit der Kommune-Idee ging das nicht um freie Liebe, sondern um die gleichen Rechte von Männern und Frauen und eine andere Art zu leben, wo man nicht begrenzt war in der Kleinfamilie. Aber da waren unterschiedliche Ideen. Erstmal war es eine Diskussion. Da wurden schnell die Ideen, wie eine Kommune aussehen sollte, auseinandergegangen. Und da war eine Gruppe, wo die freie Liebe eben ein besonderes bei Männern, wo das ein wichtiger Teil da war, aber eine andere Gruppe, also in diese Kommune-Diskussionsgruppe, wo die politische Arbeit wichtig war. Und die Kommune 1, das war die erste Kommune, die waren diese, wo freie Liebe und wo die Männer gefordert haben, dass sie einfach mit den Frauen schlafen könnten, wo sie wollten, wo die Frauen aber weniger Freiheit hatten. Damit waren wir natürlich nicht einverstanden. Aber dass wir geheiratet, also es waren andere Menschen, die verheiratet waren, wir waren nicht die Einzige. Und es waren Menschen, die auch irgendwie dachten, gut, man kann verheiratet sein, aber die Situation der Frauen ist trotzdem eine Frage. Und das war für uns wichtig und auch, ja, für viele Leute, die auch verheiratet waren, ging es nicht darum, dass man eben bürgerlich war, sondern dass man ja in die politische Arbeit diese freie Räume hatte.
Getrieben von der Hoffnung auf eine bessere Welt hat die 68er-Generation ja, wie Sie eben schon beschrieben haben, ein enormes revolutionäres Potenzial entfaltet. In Ihrem Buch beschreiben Sie jetzt, dass heutzutage nur noch von Revolution gesprochen wird, wenn ein neues iPhone auf den Markt kommt. Was meinen Sie denn genau damit und halten Sie revolutionäre Bewegungen heute überhaupt noch für möglich, so wie sie damals möglich waren?
Doch, ich halte es für möglich. Also erstmal ist diese Gesellschaft total nach Konsum ausgerichtet. Aber da muss man, glaube ich, der Kritik anfangen. Also diese Konsumgesellschaft zerstört die Umwelt, es zerstört die Möglichkeit für die Menschen, es begrenzt eigentlich die Freiheit. Denn Freiheit, alles Mögliche zu kaufen, ist eigentlich ja nicht richtig Freiheit. Deswegen muss man erst gegen diese Begrenzung überhaupt, dass Revolution nur mit Konsum haben sollte, ist natürlich absurd. Man kann aber anfangen, das neu zu definieren und ich finde, wir müssen das auch tun.
Was wäre denn Ihre Botschaft so an die jetzige Generation?
Ja, dass man sehen kann, dass man von einem kleinen Anfang der Kritik an der Gesellschaft, wie die ist, zu Ideen, wie es für die Menschen und zwar für allen Menschen besser gemacht werden kann, dass autoritäre Strukturen die Menschen begrenzen und die Demokratie vielleicht immer mehr begrenzen, man kann was machen. Ich glaube, man kann schon ein bisschen die Geschichte von 68 lesen und davon lernen und sehen, was gemacht wird, vielleicht Inspiration kriegen, wie man vielleicht nicht spezifisch, aber auf jeden Fall das Gefühl und vielleicht sogar spezifisch, dann die Gesellschaft ist nicht total anders, als es damals war.
Sie beschreiben ja auch einige Schlüsselfiguren der Bewegung, Dieter Kunzelmann zum Beispiel, der ein besonders exzentrisches Mitglied in der Kommune 1 war. Sie vergleichen ihn mit den sogenannten Influencern von heute. Viele glauben, dass die Tendenz zum Individualismus und das Bedürfnis der Selbstdarstellung mittlerweile so stark geworden sind, dass eine gemeinschaftliche Bewegung überhaupt nicht mehr möglich ist. Was halten Sie denn von dieser Einschätzung?
Ich meine, man hat davon auch so geredet, nicht? Also so anders ist das nicht sein. Natürlich hatten wir kein Internet und wir hatten kein Influencer und all diese Geschichten, das gab es nicht. Aber es gab Fernsehen, es gab Radio, es gab Zeitungen, Zeitschriften. Also immerhin gab es sowas Ähnliches, nur anders ausgedrückt, nicht? Ich glaube nicht, dass die Menschen unbedingt so selbstbezogen sein müssen, vielleicht nicht mal sein wollen. Und dass Solidarität und Gemeinschaftsgefühle oder das Gefühl, dass man mit anderen was zusammen machen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach verschwunden ist.
Glauben Sie denn, dass so soziale Netzwerke, auf denen ja Influencer unterwegs sind, revolutionäre Bewegungen behindern oder machen sie vielleicht sogar einfacher?
Wow, da habe ich ja nie darüber nachgedacht. Also bis jetzt natürlich, weil die Influencer hauptsächlich durch Werbung für Konsum weiterentwickelt werden, da glaube ich, ist schon problematisch. Weil ich glaube nicht, dass irgendwelche Firmen besonders für Revolution gegen sich selbst machen wollen, wollen auch sicher kein Geld für sowas geben. Vielleicht kann man sie schon kritisieren.
Was halten Sie denn für die großen Fragen unserer Zeit aktuell?
Ich denke, die Umweltzerstörung ist eine wahnsinnig große Frage, der ja diese jüngere Generation sehr nah treffen müssen. Diese Tendenz zu immer größerer Ungleichheit, wo die Reichtum immer mehr nach oben geht und immer weniger in die Mittelklasse und auch in, von unten verschwindet praktisch. Diese Dinge müssen auch angegangen sein. Also diese rechtsextremistische, rassistische Tendenz, die man jetzt sieht, es gefährdet uns auch. Da muss das auch einfach bekämpft werden. Also es gibt schon genug.
Es gibt genug, was man tun kann. Die 68er liegen nun ein halbes Jahrhundert zurück und trotzdem sind viele Fragen von damals auch heute noch aktuell. Wie nachfolgende Generationen diese alten Fragen neu stellen und was sie von den Erkenntnissen der 68er lernen können, darüber habe ich mit Gretchen Dutschke-Klotz gesprochen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Dutschke-Klotz.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.